So, es ist schön, wieder bei euch zu sein. Danke, danke. Die letzten Male, als ich da war, da hattet ihr alle Masken auf dem Gesicht und ich konnte eure schönen Gesichter nicht sehen und eure Lächeln nicht. Und heute will ich umso mehr, ne, für die letzten paar Male da. Weil man sagt ja, wenn man lacht, braucht man weniger Muskel, wie wenn man ernst ist oder wenn man einen sauren Blick macht, also deswegen, und dann bleiben auch jünger, also man hat nicht so viele Falten, und Lachen ist ja auch gesund, das wissen wir, oder? Also auch wenn man sagt, die Wissenschaftler sagen, auch wenn man es irgendwie nur so tut, dass man lacht, das tut einem seinem Körper gut. Also ihr könnt auch nur so tun, auch wenn ihr nicht wollt, also weil, dann tut ihr euch was gut, ne, heute. So, heute habe ich, also wenn ihr euch noch erinnert, ich weiß nicht, wer sich noch erinnert, ich habe angefangen, so ein paar Predigen über Jakobusbrief zu halten hier, und heute kommen wir zu dem Herzstück von Jakobus. Das ist Jakobus Kapitel 2. Und über Glauben und Werke möchte ich da sprechen heute zu euch. Und wir leben hier in Deutschland, in der Land der Reformation, und hier hat Luther natürlich das christliche Welt geprägt, und nicht nur das christliche Welt hier in Deutschland. Wir alle natürlich kommen so ein bisschen, wir wurden irgendwie beeinflusst von der Reformation. Aber leider nannte Luther das Jakobusbrief eine strohende Epistel. Und daher verschob er es in seiner Übersetzung ganz am Ende. Er sagte, es ist wie Stroh. Es ist kein Weizen oder sowas Richtiges, es ist so ein bisschen, weil er hatte ein Problem damit. Und man versteht es so ein bisschen, weil einer der ersten Solas seiner Reformation war Sola Fide, Glaube allein. Und Luther empfand, dass Jakobus im Gegensatz stand zu Paulus, was Glaube angeht, was die Lehre der Rechtfertigung angeht. So, weil Luther so bedacht war, seine neue entdeckte Wahrheit zu schützen, er hat sich so bedroht gefühlt von Jakobus, weil er irgendwie die Werke immer betont, Werke, Werke, Werke und so weiter und so fort. Und also ich finde, er hat es missverstanden, und viele Theologen finden das mittlerweile, dass er es missverstanden hat. Weil Paulus sprach in Römerbrief zum Beispiel für die Menschen, die auf dem Weg zum Kreuz waren. Weil Jakobus spricht für die Menschen, die schon nach dem Kreuz, also für die schon gerechtfertigt sind. Also das war zwei unterschiedliches Publikum. Und Paulus sprach von den Werken des Gesetzes, aber Jakobus sprach von den Werken des Glaubens. Zwei unterschiedliche Sachen auch. Und Paulus natürlich sprach von einer zugerechneten Gerechtigkeit. Also Luther hat das immer so gesagt, es ist so wie ein Mantel, die Gerechtigkeit Gottes, die er uns gibt, so wie ein Mantel, den wir anziehen, und wir sind gerechtfertigt gesprochen, oder die Gerechtigkeit Gottes wurde uns zugerechnet. Aber Jakobus sprach von einer erarbeiteten Gerechtigkeit, die Gerechtigkeit, die am Leben der Gläubigen durch die Werke des Glaubens und durch die Liebe bestätigt werden muss. So, es gibt so eine messianische Jude, Dr. Fruchtenbaum, stellt fest, dass Glaube und Werke in Bezug auf die Erlösung im Gegensatz stehen. Und er sagt so, Glaube ist ein Weg zur Erlösung. Und Werke sind der Beweis, dass man erlöst ist. Wie gesagt, ich wiederhole, Glaube ist der Weg zur Erlösung, aber durch Glaube werden wir erlöst. Und Werke sind ein Beweis, dass wir erlöst sind. So, als Fazit oder als Zusammenfassung können wir sagen, dass Paulus argumentiert gegen die Werke als Rechtfertigungsmittel, während Jakobus plädiert für die Werke im Leben derjenigen, die bereits gerechtfertigt sind, also im Leben der Gläubigen. Amen. Seid ihr einverstanden? Ja? Okay, Halleluja. Dann habt ihr diese sehr, sehr komplizierte Lehre der Rechtfertigung verstanden. So, also wir kommen dann zu dem Herzstück von Jakobus, Jakobus 14, 12 bis 26. Ich werde den Text nicht mehr lesen, aber ich werde so ein bisschen ein paar Verse nehmen, und Wir wollen wirklich uns anschauen, was Jakobus hier sagt. Also warum sage ich, dass es das Herz von Jakobus ist? Weil um Jakobus geht es eigentlich nicht um die Werke. Es geht um Glauben. Und zwar, er spricht vom Glauben und er hat seinen ganzen Brief sozusagen um Glauben aufgebaut. Und das werde ich euch versuchen zu beweisen, so, wenn ihr mir nicht glaubt jetzt. Ja? So, Glaube ohne Handlungen, sagt er uns in Vers 14, ist nutzlos und wird uns und andere, also uns nicht retten und andere nicht helfen. Wir lesen Jakobus Vers 14. Was hilft es, meine Brüder, wenn jemand sagt, er habe Glauben und hat doch keine Werke? Kann ihm denn diesen Glaube retten? Also mit anderen Worten, wenn jemand sagt, ey, ich bin gläubig, ich bin neugeboren, aber ihm fehlen die Werke des Glaubens, dann nutzen ihm seine Worte oder seine Bekenntnis nicht. Also das Wort sagt hier im Griechischen, ist in der Gegenwartform und das heißt, dass diese Person immer wieder sagt, ich bin gläubig, er betont das, er ist gläubig. Und dann benutzt Jakobus hier in den folgenden Versen eine Illustration über die Geschwister im Glauben. Er sagt, wenn ein Bruder oder deine Schwester nicht zu essen oder keine Kleidung hat und anstatt ihnen zu helfen, du proklamierst über sie und sagst einfach nur, warmt euch und seid satt. Ja? Dann sagt er, sind ja nur leere Worte und diese Handlung hilft diesen Geschwistern gar nicht. So, was Jakobus seiner Leser wirklich zeigen möchte, ist so, wie unsinnig und unnötig sind diese Worte des Glaubens, wenn sie nicht von dem Werke des Glaubens begleitet werden. Und zwar, wir auch als Christen, also wir haben so in unsere christlichen Kreise, verwenden manchmal eine spirituelle Sprache, anstatt zu helfen. Wenn wir Menschen oft in Not begegnen und wir sagen so, ich werde für dich beten, Bruder und Schwester, oder Gott wird für dich sorgen. Keine Sorge, Gott ist in Kontrolle. Oder alle Dinge wirken zum Guten für diejenigen, die Gott lieben und der seinen Plan berufen. Also glaub daran. Aber oft will Gott, dass wir helfen. Wir müssen uns nicht hinter so spirituelle oder einfach Verse zitieren und den Menschen, das hilft diesen Menschen nicht. Das sagte Jakobus ganz klar. Weil was Jakobus zitiert hat, das war so aus einem Psalm aus dem Alten Testament. Es war üblich, also so sich einem zu segnen. Aber was Jakobus meint, das hilft dieser Person nicht, wenn du ihm nicht hilfst, wenn du diese Not siehst. So, Theologen argumentieren hier, dass Jakobus bestimmte Situationen in der damaligen Gemeinde gesehen hat. Weil es gab, wir sehen bei Jakobus eine Spannung immer wieder zwischen Reiche und Arme. Und er sagt, die Arme unterdrücken die Reiche. Und es gibt auch so eine Bevorzugung in Gemeinden, dass die Reiche bevorzugt werden, die Arme werden irgendwie hinten dargestellt. Und was er meinte, Glaube muss durch diese Werke sichtbar sein. Na, wir wissen, dass Jakobus einer der Hauptältesten der Gemeinde Hauptälteste der Gemeinde in Jerusalem war und mit Petrus und Johannes waren sie so eine Art Bischöfe über die jüdische Gemeinde. Deswegen, er hat so diese Situation gesehen und er hat so gesehen, dass es wurde so eine Art Glauben, also eine Art Gnade als Bekenntnis, aber ohne Werke. Dietrich Bonhoeffer zum Beispiel in seiner Zeit erkannte dasselbe Problem in der Kirche. Und er nannte das in seinem Buch Nachfolge billige Gnade. Er sagte, die Kirche heute lebt mit einer Art von billiger Gnade. Es ist Sünde, Vergebung als allgemeine Wahrheit, Liebe Gottes als christliche Gottesidee. Dann diese billige Gnade ist, in der Kirche findet die Welt billige Bedeckung ihrer Sünden, die sie nicht bereut und von denen sie frei zu werden, ist erst recht nicht wünscht. Und er meinte, die billige Gnade ist der Todesfeind unserer Kirche. Und so eine Art Situation hatte damals auch Jakobus irgendwie gesehen, dass es den Gemeinden gab. Und Bonhoeffer sagte, der Kampf unserer Kirche ist um teure Gnade. Die Gnade, die teuer ist, die Gott sehr viel gekostet hat. Und es muss uns auch was kosten. Und er geht dann weiter und sagt, teure Gnade ist von allem darum teuer, weil sie Gott teuer gewesen ist. Sie Gott das Leben seines Sohnes gekostet hat. Ihr seid teuer erkauft. Und weil sie uns nicht billig sein kann, was Gott teuer ist. Teure Gnade ist, die Menschen werden Gottes. Teure Gnade ist Gnade, weil die Menschen unter dem Joch der Nachfolge Jesus Christus zwingt. Er spricht von dieser Art, wir müssen Jesus folgen. Diese teure Gnade, die lässt uns keine andere Wahl. Wir können nichts einfach aus ihm zu folgen mit alles, was wir sind. Und hier ist auch wichtig, im Griechischen zu sehen, dass das Wort Pistis einen bestimmten Artikel hat. Das bedeutet, dass es, wenn es um Glauben geht hier, es ist nicht Glaube, also es hat nicht mit dem Glauben zu tun, dass man sagt, ich glaube, dass ich geheilt wäre oder solch einen Glauben, dass ich jetzt einen besseren Job bekomme oder solchen Glauben, dass ich irgendwie, es geht um rettende Glaube. Es geht um wirklich Rettung. So, die Frage ist natürlich, wie sieht jetzt in unserem Leben aus mit Glauben, in unserem Kirchen aus? Benutzen wir auch die gleichen Aussagen wie die Urgemeinde, so wie ich gesagt habe, wenn wir Menschen in Not sehen, ich werde für dich beten, Bruder oder Schwester, oder Gott versorgen, Gott ist in Kontrolle. Oder wirklich, unsere Glaubensbekenntnis stimmt mit unserer Praxis überein. Wir müssen und sollen uns prüfen, es geht hier um Leben und Tod, und das sehen wir auch in dem nächsten Vers. Jakobus sagt in Vers 17, so ist es auch mit dem Glauben. Wenn er kein Werke hat, so ist es an und für sich tot. Das heißt, der Hauptpunkt, der Jakobus hier macht, ist, dass dieser Glaube in biblische Begriffe überhaupt keine Glaube ist, wenn sie nicht mit dem Werke wenn sie nicht zusammen mit dem Werke zu finden ist. Diese Art von Glauben ist nicht defizitär oder bedarf einiger Ergänzungen oder ist schwach oder ist klein. Er nennt das nicht so, sondern er nennt es tot. Also wir wissen, dass Jesus immer wieder mal gesagt hat, du hast den kleinen Glauben, die Jünger hatten, euer Glaube ist klein, oder bei manchen hat er es gelobt und hat er gesagt, euer Glaube ist groß. Aber Jakobus meint, das ist gar kein Glauben, wenn die Werke nicht da sind. Und meine persönliche Illustration nehme ich aus dem physischen Leben. Werke können als eine geistige Atmen bezeichnet werden. Ich sage immer wieder, wir leben nicht, um zu atmen, oder? Lebt ihr, um zu atmen? Nee, oder? Genau. Also ich denke nicht, ich muss atmen, ich bin hier, um zu atmen, ich bin auf dieser Welt, weil ich muss atmen, jeden Tag, ich muss atmen, das denke ich nicht mal. Das kommt automatisch, und so ist es auch mit den Werken. Wenn du gläubig bist, wenn du Jesus kennst, wenn Jesus in dein Leben ist, wenn du von neu geboren bist, das musste so sein. Und wir sind nicht geistig am Leben, damit wir Werke tun, sondern weil wir ein geistliches Leben haben, begleiten uns diese Werke, diese Glaubenswerke. Amen. Also ich will nicht, dass wir in Gesetzlichkeit fallen, weil das wollte Jakobus auch nicht. Jakobus wird oft manchmal so ein bisschen falsch interpretiert, dass er eine gewisse Gesetzlichkeit gepredigt hat oder über eine aber das war nicht der Fall. Und das sehen wir auch noch weiter, wir werden noch mal anschauen, was die Werke des Glaubens sind. Und Glaube heißt auch nicht, Erkenntnis über Gott zu haben. In Vers 19 lesen wir, du glaubst, dass nur einem Gott ist, du tust recht, aber auch die Dämonen glauben und zittern. Heutzutage gibt es viele Menschen, ganz besonders hier in Deutschland oder in westlicher Welt, die sagen, ich glaube an Gott als der einzige Gott und ich glaube auch an Jesus, er war ein guter Lehrer oder so. Aber ihre Taten und ihre Wille, also ihre Taten gehen gegen oder ihre Werke, bezeugen gar nicht, dass sie an Gott glauben. Und das hat Silvia auch gesagt. Menschen glauben an Gott, aber sie wollen nicht mit der Kirche zu tun haben. Sie leben auch nicht. Ich glaube an einen höheren Wesen. Ich glaube an Gott, ich glaube an Jesus. Also es gibt viele, die an Gott glauben. Aber das ist kein Glauben. Jakobus würde es sagen, dieser Glaube ist sehr gefährlich. Und zwar, ihr Glauben ist auf ihrer Verstandebene und hat keine Auswirkungen auf ihrem Leben. Du kannst sagen, ich glaube an irgendwas. Wenn du das glaubst, dann muss das ein Teil von dir sein. Du musst es auch so handeln, würde Jakobus sagen. Und Jakobus' Antwort zu diesen Leuten ist, auch die Dämonen glauben, aber sie glauben nicht nur, sie zittern auch. Dieses Zittern, das ist wirklich im Griechischen ein sehr starken Zittern. Eine Zittern, der Angst folgt. Das heißt, die Dämonen zittern, weil, warum zittern sie? Weil sie wissen, wie Gott ist, wie allmächtig Gott ist und sie wissen, was auf sie zukommt, was sie erwartet. Wir sehen hier einen Gegensatz, als würde Jakobus so ein bisschen ironisch hier sagen, dass es gibt einen Gegensatz zwischen den Dämonen und solchen Menschen, die sagen, dass sie Glauben haben. Zumindest zeigen die Dämonen eine Art Reaktion auf ihren Glauben. Sie zittern. Und manchmal die Menschen, die sagen, ich glaube an Gott, sie zittern gar nicht. Sie haben keine Ehrfurcht oder kein Zittern oder so. So, als Fazit zu diesem Vers, man könnte sagen, dass Jakobus sehr bedacht war, dass seine Leser verstehen, wie gefährlich solch ein Glauben ist. Es gibt Theologen, die sagen, dass solch ein Glauben dämonisch ist. Sie nehmen das von hier, von Jakobus. Und er geht noch weiter in einem Vers und er sagt, diesem Glauben ist es wie der Leib ohne den Geist. Es ist tot. Er benutzt solche Illustrationen, um uns zu zeigen, dass man Werke und Glauben gar nicht auseinandernehmen kann. Weil wenn mein Geist von mir weg ist, dann bin ich tot, oder? Und so ist es auch mit dem Glauben. So, und dann sagte Jakobus, er fängt so eine Art Dialog hier, so als hätte er einen Gegenüber und er führt so eine Art Dialog und er sagt, es wird aber jemand sagen, du hast Glauben und ich habe Werke, in Vers 18, zeig mir deinen Glauben ohne Werke und ich werde dir aus meinen Werken den Glauben zeigen. Das heißt so, hier ist mein Glauben, ne? Also ich habe Glauben und du zeigst mir deine Werke. So in einem Motto, wir messen uns jetzt. Das Wort Allah hier im Griechischen ist für aber, steht für einen sehr starken Kontrast. Er stellt einen sehr starken Kontrast zwischen Werke und Glauben dar und eine Antithese, also eine Art Antithese. Aber Theologen behaupten, dass dieser Gegensatz unnatürlich ist, weil Glaube ist sichtbar, unsichtbar, oder? Es ist unsichtbar. Du sagst, wir treffen uns zum ersten Mal und sagen, ich habe Glauben. Okay, wo? Wo ist es? Versteht ihr? Es ist unsichtbar. Also während Werke meistens sichtbar sind. Also Jakobus Widerlegung lautet, zeig mir deinen Glauben ohne Werke und ich zeige dir meinen Glauben durch meine Werke. Das heißt, er ist ein sehr pragmatischer und praktischer Mensch. Und für ihn ist die Glauben, nur auf eine Weise sichtbar. Die einzige Möglichkeit, den Glauben eines Menschen zu sehen, besteht darin, seine Werke zu sehen oder besteht darin, dass ich meine Werke sehe in meinem Leben. Ich muss es auch sehen, weil ich kann sagen, ich bin gläubig, aber wenn ich keine Werke hinter mir sehe, dann muss ich mich fragen, muss ich mich auch selbst hinterfragen. So, ich gebe euch so zwei Beispiele, weil das ist sehr, sehr gut, dass man so mit Beispielen ein bisschen arbeitet. Und zwar, wann hat man David seinem Glauben gesehen? Hat man es gesehen, als er im Lager mit dem Soldaten sprach und sagte, ja, ich gehe gegen diesen Goliath, ich kämpfe gegen ihn. Also wenn ihr nicht kämpft, dann kämpfe ich. Hat man das gesehen, sein Glauben? Ja, vielleicht haben sie gesagt, ja, der Teenager da, der 17-Jährige da, der hat jetzt, der gibt an und so. Und der hat einen großen Maul, würden wir sagen, oder? Aber man hat das gesehen, als er vor Goliath stand, oder? Als er den Goliath besiegt hat, hat man das gesehen. Erst dann hat man wirklich seinen Glauben gesehen. Also er könnte davor viele große Sprüche machen, hätte er es nicht gemacht, hätte man seinen Glauben gar nicht gesehen. Oder zum Beispiel ein anderes Beispiel wäre das mit Daniel. Also wir wissen, dass Daniel dreimal am Tag gebetet hat, offenem Fenster Richtung Jerusalem. Und das war alles gut. Freiheit, er war der rechte Hand des Königs, keine Probleme, niemand also hat ihm gestört. Was passiert, als diesem Gesetz kam? Hat er die Fenster zugemacht, Rouletten zugemacht, hat er Kissen, weiß was nicht, hat er die Türen zugemacht, oder? Nee. Also er hatte Glauben gehabt. Er hat weiterhin so gemacht, als wäre nichts passiert. Also sein Glauben hat man, vielleicht hätte man gesagt, ah, der ist ein gläubiger Mensch, der ist religiös, hätte man davor gesagt, ja. Aber danach hat man gesagt, nein, und die Löwen haben es geprüft, gell? Also die Löwen haben gezeigt, das war richtiges Glauben. Und so ist das auch mit uns. Also unsere Glaube, wenn sie nicht sichtbar ist, wenn wir keine Werke des Glaubens haben, dann müssen wir uns hinterfragen, haben wir wirklich wahren Glauben? So als Fazit zu diesem Vers kann man sagen, dass die Existenz des Glaubens ohne die Werke nicht nachgewiesen werden kann, wie ich wiederhole mich immer wieder, weil die Glaube nicht sichtbar oder nicht fassbar ist. Die große Provokation des Jakobus an seine Leser besteht darin, dass der Glaube bewiesen werden kann. Man kann sie beweisen. So, und jetzt kommen wir zu der Frage, das ist eine wichtige Frage. Was sind die Werke des Glaubens? Wir haben gesagt, wir wollen nicht gesetzlich sein, wir wollen nicht irgendwie, dass die Theologen, die sagen, Paulus und Jakobus liegen im Gegensatz und Jakobus betont sehr viel Gesetzlichkeit und sehr viele Werke, dass die uns nichts anhaben können. Um ein paar praktische Beispiele von Werken zu haben, werden wir ein bisschen den Jakobusbrief anschauen. Und nur so können wir uns prüfen, oder? Wie wir im Glauben stehen. Sollen wir uns prüfen? Müssen wir uns prüfen? Was glaubt ihr? Paulus fordert uns heraus und er sagt, prüft euch selbst, ob ihr im Glauben seid. Stellt euch selbst auf der Probe. Das ist wichtig, dass wir uns immer wieder prüfen. Wir prüfen, wir gehen zum Arzt, wir prüfen unsere Zähne, wir prüfen unseren Blutdruck, also unseren Körper immer wieder, oder? Also wir müssen auch unseren Glauben prüfen, immer wieder. Es ist gut, es ist für uns gut. Und zwar, wir schauen uns Jakobus 1. Die Werke des Glaubens werden sichtbar, sagte uns Jakobus, wenn wir durch Prüfungen gehen, und zwar durch unsere Standhaftigkeit und Vertrauen, dass Gott dadurch sein Werk in uns vollbringt. Ich habe euch gesagt, Jakobus hat seinen Brief aufgebaut um diesen Herzstück des Glaubens. Er spricht nicht von Gesetzlichkeit. Und dann eine andere Art von Werk ist, erkennen wir, wenn wir Gottes Charakter nicht anzweifeln und ihm voll vertrauen, in Jakobus 1, 6 und 8. Dann ein anderes Werk des Glaubens in Jakobus ist der Widerstand in Versuchungen, wie wir mit Versuchungen umgehen, ob wir sie widerstehen oder nicht. So können wir sehen, hey, ich bin im Glauben. Auch wenn wir fahren, wir stehen auf, wir bitten um Vergebung, wir bleiben nicht in Versuchung, wir leben nicht in der Sünde. Das heißt nicht, dass wir nicht sündigen, aber wir widerstehen der Versuchungen. Ein anderes Werk des Glaubens ist nicht nur ein Hörer des Wortes zu sein, sagte uns Jakobus, sei nicht nur Hörer des Wortes, sondern auch Täter des Wortes. Wenn wir nur das Wort hören jeden Tag und wir lesen jeden Tag oder wir lesen immer wieder, wir kommen in die Gemeinde, aber wir hören und wir wissen so viel, aber wir tun gar nicht in der Praxis. Da müssen wir uns fragen, wo sind meine Werke? Ich lebe da gar nicht nach dem Wort. Und dann ein andere Werke des Glaubens in Jakobus 1 sind in den Waisen und den Witwen in Bedrängnis zu suchen und sich selbst von der Welt unbefleckt zu erhalten. Das sind so Werke des Glaubens. Das ist nicht Gesetzlichkeit, Menschen, Witwen, Waisen, Menschen in Not zu helfen. Das ist wirklich Werke des Glaubens. Und natürlich sich von der Welt unbefleckt zu bewahren. Oder? Wir sind in der Welt, wir leben in der Welt, wir sind aber nicht von dieser Welt, wir leben nicht wie diese Welt, wir sind heilig, wir sind abgesondert und wir wollen ein Licht und Salz sein in dieser Welt, oder? Halleluja. So, Glaubenswerke in Kapitel 2 heißt, keine Bevorzugung zwischen Geschwister zu machen. Reiche und Arme, habe ich schon gesagt, oder Ausländer und Deutsche, oder Schwarze und Weiße, oder weiß was ich, was noch kommt. Wir sind alle gleich vor Gott. Hier, wir müssen keine Unterschiede machen, nur weil eine noch intelligenter als der andere ist, eine einfacher ist. Nein, wir sind alle Geschwister, oder? Halleluja. Das ist ein Glaubenswerk. Ein anderes Glaubenswerk ist, das königliche Gesetz zu halten. Und zwar, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Das geht in Hand mit dieser Bevorzugung, weil dann bevorzuge ich niemand, wenn ich den anderen liebe wie mich selbst. Oder ein anderer Glaubenswerk hier in Kapitel 2 ist, barmherzig zu sein, andere gegenüber, nicht zu richten. Also das sagt Jakobus. In Kapitel 3, ein Glaubenswerk, die wir hin, ist unsere Zunge in Zaun zu halten. Ja? Es geht um die Zunge. Oh, Jakobus spricht viel davon, gibt viele Illustrationen. Er ist sehr bedacht, weil die Wörter haben Macht. Wir wissen das, oder? Und das heißt, du kannst deine Glaube messen, wie du mit deiner Zunge umgehst. Ja? In der Macht der Zunge steht Leben und Tod. Du kannst töten mit der Zunge. Du musst nicht jemanden umbringen mit dem Waffe oder irgendwas. Du kannst ihn wirklich umbringen mit deinen Worten. Und deswegen, wenn wir gläubig sind, wir hüten unsere Zunge, wir halten sie in Zaun. Es ist nicht, dass wir keinen Fehler machen, aber immer wieder, wir passen auf, was aus unserem Mund rauskommt. So gute Werke zu haben heißt, Jakobus sagt uns weiter, die Weisheit von oben zu haben. Versteht ihr? Weil es gibt ja die Weisheit dieser Welt, aber wir als Christen, als Gläubige, müssen die Weisheit von oben haben. Wir müssen beten, sagt uns Jakobus, bete, dass ihr diese Weisheit bekommt. Und das muss ich sehen. Wie gehe ich Dinge um in meinem Leben? Mit welcher Weisheit? Mit der Weisheit dieser Welt oder mit der Weisheit Gottes? Und Gott will uns diese Weisheit geben, sagt uns Jakobus in Kapitel 1. Er will uns wirklich von ganzem Herzen das geben. Dann Kapitel 3. Gute Werke zu haben heißt auch Friede zu haben und Friede zu stiften. Ist gut, oder? Also wir haben Friede bekommen, Friede mit Gott. Also wir haben so, also Gott ist, Jesus ist der Fürst des Friedens. Und wenn er in uns lebt, dann haben wir diesen Frieden, auch inmitten dieser Probleme dieser Welt. Und wir können auch Friede stiften, wir können wirklich auch Friede weiterbringen an die anderen. Dann Kapitel 4, gute Werke zu haben, heißt ein Feind dieser Welt zu sein und ein Freund Gottes. Das heißt nicht Feind des Menschen, aber Feind des Systeme dieser Welt, Feind der Versuchungen, der Geist dieser Welt zu sein. Wie gesagt, wir leben in dieser Welt, aber wir sind nicht von dieser Welt. Wir unterordnen uns nicht der Geist dieser Welt. Ein anderes sehr wichtiges Werk des Glaubens sind, Gott zu unterordnen und in Demut von ihm zu leben. Hier finden wir Jakobus, Gott widersteht den Hochmutigen, aber den Demütigen gibt er Gnade. Also wenn ich in mein Leben schaue, wenn ich jetzt wirklich hochmutig bin, dann muss ich mich fragen, wo ist mein Glauben? Hochmut kann nicht mit Gott übereinstimmen. Gott widersteht mir. Oder ein anderes Werk des Glaubens hier in Kapitel 4 ist, gut über andere zu reden und nicht über sie zu lästern oder zu richten. Kapitel 5 kommt noch, Glaubenswerk mit Hoffnung und mit Geduld für den Herr zu arbeiten und auf seine Ankunft zu warten, sind auch Werke des Glaubens. Was wir tun, alles was wir tun, sollen wir für den Herr tun, oder? Ist egal, also es ist nicht nur hier in der Gemeinde, weil wir denken, wir trennen immer diese Geistliche und dann säkulär. Nein, da wo du bist, da wo Gott dich berufen hat, tu alles wie für den Herrn. Weil da ist dein Platz, wo Gott dich haben will. Und alles, was wir tun, sollen wir mit dieser Hoffnung und mit Geduld, und wir sollen auf Jesus warten, wir sollen auf seine Ankunft warten. Ein anderes Werk des Glaubens ist, sein Wort zu halten. Jakobus wiederholt das hier. Werke des Glaubens sind Gebet und Lobpreis. Wir finden das in Vers 13, in Kapitel 5. Das steht hier nicht nur hier, wenn wir singen. Wir sollen wirklich Gott anbeten, und ein Lebensstil der Anbetung haben. Das können wir. Okay, es ist nicht immer einfach, aber wir müssen uns immer wieder, weil wir werden, was wir anbeten, Geschwister. Wir werden, was wir anbeten. Ihr kennt ja dieses Slogan, wir werden, was wir essen, wir werden, was wir uns anschauen, wir werden, was wir anbeten. Wir werden denen ähnlicher werden. Deswegen weiß Gott, wie schlimm das ist, wenn wir Götzen anbeten. Weil wir werden so wie die Götzen. Und er hat uns als Anbetungswesen gemacht. Warum? Weil er wollte, dass wir wie ihm werden. Deswegen hat er uns gemacht. Aber der Teufel hat das umgedreht und er hat uns wirklich dann verführt, dass wir Götzen anbeten, dass wir wie die Götzen werden, wie ihm am Ende. Aber Gott will, dass wir wie er werden. Das ist das ultimative Ziel hier auf der Erde, wie Christus zu werden. Oder? Halleluja. Das ist gute, gute Nachricht, oder? So, Werke des Glaubens sind Sündenbekenntnis, sagte uns Jakobus in Vers 16, Kapitel 5. Und Fürbitte für andere und für uns und für die andere. Wenn wir, also wir als Christen, wir müssen wirklich in diesem Kampf mit der Sünde sein. Also das sagte, ich glaube Luther sagte, wenn du nicht im Kampf mit der Sünde bist, dann musst du dich fragen, ob du ein Christ bist. Also wir müssen das und wir sind, also oder? Oder bin ich alleine hier? Nein, wir haben mit der Sünde zu kämpfen und wir fallen. Keine von uns ist hier also ohne Sünde. Wir fallen. Aber wir müssen unsere Sünde bekennen, wir dürfen nicht da bleiben, wir müssen aufstehen und einfach nach vorne gehen. Und das zeigt einfach, dass wir Glauben haben. Wir glauben, dass Jesus uns vergibt, wir glauben, dass er für uns gestorben ist, er hat unsere Sünden am Kreuz getragen und wir müssen einfach zu ihm kommen und sagen, bitte vergib mir einfach. Das ist alles, oder? Und er vergibt uns, wir müssen auch glauben, dass er uns vergibt. Er verspricht das in seinem Wort. Und ein letzter Werk des Glaubens ist, die gefallenen Gläubigen wieder zu helfen im Glauben, sagte uns Jakobus. Versteht ihr? Das ist gar nichts Gesetzliches, oder? Habt ihr was Gesetzliches entdeckt? Das ist alles Werke des Glaubens, was Jakobus uns in seinem Brief darstellt. Da können wir erkennen, wo wir sind. Und ich will nicht sagen, hey, wir sind alle perfekt in diesen Werken. Ich bin perfekt. Ich tue alles, was Jakobus hier sagt. Das kann ich nicht sagen. In vielen Bereichen bin ich fehlerhaft. In manchen Bereichen habe ich einen kleinen Glauben. In manchen Bereichen habe ich vielleicht ein bisschen größeren Glauben. Versteht ihr? Ich will nicht sagen, hey, das ist der Standard und wenn ihr nicht da seid, ihr seid nicht gläubig. Nein. Aber Jakobus will uns sagen, hey, das ist es. So könnt ihr sehen. Und wenn jetzt nicht, dann können wir weiter, wenn wir uns jetzt weiter anschauen, wie wir auch wachsen können in unserem Glauben. Oder wie wir so ein echtes und wahren Glauben haben können. So, Jakobus gibt uns dann hier zwei Beispiele. Abraham und Rahab. Kennt ihr sie, oder? So, er gibt diese zwei Beispiele und er sagt ganz klar, dass wie Abraham ist für uns sein Vorbild des Glaubens. Er wird auch der Vater aller Gläubigen genannt. Und er sagt ganz klar, ihr kennt die Geschichte, oder? Als Gott ihm gesagt hat, du sollst deinen Sohn opfern, oder? Ihr kennt die Geschichte. Gott kam in einen Traum zu ihm und sagte einfach, geh zu dem Berg Moria und opfere deinem Sohn. Was hat Abraham gemacht? Er hat gesagt, hey Gott, das geht da gar nicht, oder? Ich habe so viele Jahre, 20 Jahre auf diesen Sohn gewartet, du hast mir versprochen, der einzige Sohn, dass ich durch ihn irgendwie, und Gott, du machst da einen Fehler, also wir müssen diskutieren. Also das geht gar nicht, oder? Hat er das gemacht? Nee, hat er nicht. Ganz früh am nächsten Morgen, ganz früh aufgestanden, 3 Tage gewandert. Und auch in diesen 3 Tagen hat sich nicht hat sich nicht geändert. Er hat gesagt, hey Gott, ich weiß nicht, nach einem Tag, Gott, ich glaube, du machst einen Fehler. Also wirklich, das geht nicht. Ich gehe zurück nach Hause. Ich glaube, du hast gar nicht zu mir geredet. Hat er gemacht? Nein, hat er nicht gemacht. Er hat das wirklich Gott vertraut und Gott gehorcht und er hat gar nicht gezweifelt, er ist einfach auf den Berg Moria gegangen, hat diesen Altar dort aufgebaut und er hat seinen Sohn draufgestellt. Was zeigt das? Das zeigt zwei wichtige Sachen. Vertrauen auf Gott, hundertprozentig. Und hören auf sein Wort, hundertprozentig. Er hat nicht mit Gott diskutiert und nicht. Er hat wirklich auf Gott vertraut und wirklich sein Wort gehalten. Und jetzt haben wir Rahab. Kannst du Josua Kapitel 2, Vers 8 bis... weil oft die Geschichte Rahabs kennen wir, aber wir kennen nicht, was sie gesagt hat. 8 bis 13. Weil das ist sehr wichtig. Weil Rahab kommt auch in Hebräer 13, unter diesem Titanen des Glaubens kommt sie auch drin. Und dann sagt sie, aber bevor sie sich schlafen legen, stieg sie zu ihnen, zu diesen zwei Spionen, die sie versteckt hat in der Stadt Jericho, und auf dem Dach hinauf und sagte zu den Männern, ich habe erkannt,
dass der Herr euch das Land gegeben hat und dass das Schrecken vor euch auf uns gefallen ist, so dass alle Bewohner des Landes vor euch mutlos geworden sind. Denn wir haben gehört, dass der Herr das Wasser des Schilfsmeers vor euch ausgetrocknet hat, als ihr aus Ägypten zogt, und was ihr den beiden Königen der Amoriter getan habt, die jenseits des Jordan waren, den Sihon und den Og, an denen ihr den Bann vollstreckt habt. Als wir es hörten, da zerschmolz unser Herz und in keinem blieb noch Mut euch gegenüber, denn der Herr, euer Gott, ist Gott oben im Himmel und unten auf Erde.
Was ist das für starken Bekenntnis, oder? Das war eine Prostituierte aus Jericho. Das war nicht eine Frau, die in Jerusalem, die in Israel lebte. Also diese Frau hat gesagt, euer Gott ist der einzig wahre Gott oben im Himmel und hier auf Erde. Also es gab viele Götzen damals. Die Kanaaniter haben Baal, Astarte und ganz viele Götzen. Aber diese Frau hat erkannt, dass der Gott Jahwe der einzig wahre Gott ist. Und sie hat alles geglaubt, was sie gehört hat. Ich glaube, manche Israeliter hatten nicht so einen Glauben gehabt wie sie. Weil wir wissen später, sie hat genauso gehandelt. Sie hat die Spionen versteckt, sie hat ihr Leben riskiert, einfach das und damit, durch diese Werke, sagt uns Jakobus, hat sie Glaube gezeigt. Natürlich hatte sie Glaube. Was hat sie gemacht? Genauso wie Abraham. Sie hat Gott vertraut. Sie hat gewusst, dieser Gott ist der einzig wahre Gott. Und sie hat alles, was sie gehört hat, hat sie geglaubt. Das mit dem Meer, dass sie das getrennt haben, was Gott gehört hat. Sie haben irgendwie gehört, sie haben nicht die Bibel gelesen oder so. Sie haben irgendwie durch Menschen, die gekommen sind nach Jericho, haben gehört, was Gott gemacht hat. Sie hätte sagen können, Quatsch, das gibt's doch nicht. Das sind ja alles Sklaven, ein Sklavenvolk, die haben in der Wüste gelebt. Wir haben so einen großen Staat und solche Mauer, meterbreite Mauer, die haben doch keine Chance, oder? Nein, hat sie nicht gemacht. Sie hat wirklich genauso wie Abraham. Sie hat vertraut auf Gott, sie hat gewusst, der Gott ist der einzig wahre Gott und sie hat auf sein Wort. Sie hat alles, was Gott gemacht hat, hat sie da geschildert, oder? Und das, und dann natürlich, dass sie die Spionen versteckt hat, und damit wurde sie natürlich, sie ist zu einer Israelitin geworden. Und wir finden sie auch in der Linie von Jesus, oder? Wenn man die Genealogie Jesus anschaut, Rahab ist dort. Also sie war die Urgroßmutter von Jesus und von Jakobus. Jakobus ist ja ein Bruder von Jesus. Und es ist auch gut, weil Jakobus gibt uns für Männer den Abraham als Beispiel und für Frauen gibt uns den Rahab, oder? Weil, dass man sich identifiziert, weil auch Männer und Frauen sollen solchen Glauben haben, nicht nur Männer oder so. Oder, versteht ihr? Das ist für uns beide. Und wie gesagt, also unsere Glauben, wie können wir solchen Werken auch in unserem Leben haben oder wie können wir im Glauben wachsen, wenn wir auf Gott hundertprozentig vertrauen? Wir müssen ihm hundertprozentig vertrauen, oder? Er ist der Einzige, dem man hundertprozentig vertrauen kann. Nicht mal dein Mann oder deine Frau. Ich meine, ist gut, ihr vertraut euch einander hundertprozentig. Aber wir sind limitiert, wir können enttäuschen, wir können Fehler machen, wir können die andere verletzen. Gott tut das nicht. Er ist perfekt. Er ist vollkommene Liebe. Wir haben gesungen. Er ist Liebe, Gott ist Liebe. Er verletzt uns nicht. Es gibt so ein Kinderlied, Gott enttäuscht seine Kinder. Was? Wie? Echt? Nie. Kennt ihr das Lied? Vielleicht habt ihr es gehört, eure Kinder. Gott belügt seine Kinder. Was? Wie? Echt? Nie, sagt der Sänger. Versteht ihr? Gott tut das nie. Er enttäuscht uns nicht. Er belügt uns nicht. Er tut uns nur Gutes. Deswegen können wir Gott vertrauen. Hundertprozentig. Wir haben gesehen aus der Geschichte von Abraham. Gott hat ihn nur getestet. Er hat nur seinen Glauben getestet. Er hat ihn nicht enttäuscht, er hat nicht mal ein Haar wurde gekrümmt seines Kindes, weil Gott sagt, hey, tu das nicht, das wollte ich gar nicht, das wollte Gott gar nicht. Gott hat wirklich nur Abrahams Glauben und er wollte wirklich an Abraham vielleicht eine Lektion geben. Und wenn wir Gott nicht vertrauen, dann handeln wir nicht in Glauben, sondern in Angst. Versteht ihr? Wir handeln durch die Situationen, die kommen, beeinflusst von der Situation, beeinflusst von den Menschen, beeinflusst von Angst oft. Und dann tun wir keine Werke des Glaubens, sondern Werke des Fleisches. Tote Werke nennt sie die Bibel. Und Gott will natürlich, also es hängt von uns ab, versteht ihr? Es hängt von mir ab, wenn ich noch atmen will. Ich kann aufhören zu atmen, versteht ihr? Ich könnte mal sagen, ich könnte mich umbringen. Das könnte ich machen, oder? Das könnte ich tun, wirklich. Natürlich wäre er verrückt, ihr würdet sagen, hey, es ist doch verrückt, du musst zum Arzt, du musst zum Psychiater, was weiß ich. Ja, aber das ist geistlich auch so. Wir können entscheiden, versteht ihr? Wir haben diese freie Wille, zu atmen oder nicht zu atmen geistlich. Und zwar, jemand sagte, Glaube heißt auch, unsere Ängste zu verlernen. Wir verlernen unsere Ängste, wenn wir glauben. Versteht ihr? Wir lernen Gott zu vertrauen. Wir erkennen, dass Gott gut ist. Und wir verlassen uns auf ihn und er ist gut und er sorgt für uns. Wir können ihm unser Vertrauen schenken. Er liebt uns mit solch einer großen Liebe. Er hat uns bewiesen, oder? Am Kreuz. Das Kreuz ist das ultimative Liebesbeweis Gottes, oder? Und die Bibel sagt uns, er, der sogar seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, sondern ihn für uns alle dahingegeben hat, wie sollte er uns nicht mit ihm alles schenken, sagt uns Paulus in Römer 8, 32. Gott hat seinen Sohn und er wird mit ihm uns alles schenken. Glauben wir das? Wir müssen das Wort glauben. Gott ist glaubwürdig. Und sie waren, diese zwei Titanen des Glaubens, sie waren Gottes Wort völlig gehorsam. Nur wenn wir wirklich auf Gottes Wort hören und es auch tun, werden wir die Werke des Glaubens verrichten. Wenn Gott sagt, ich werde dich niemals verlassen, dann meint es auch so. All die Versprechungen, die Gott uns in der Bibel gegeben hat, die sind Ja und Amen, oder? Aber wir glauben es so? Oft nicht. Wir haben Angst oft, wir versuchen uns selber zu helfen, wir sehen auch, wie das funktioniert da nicht, aber wir tun das, oder? Weil wir Gott nicht, weil wir auch nicht auf sein Wort hören. Glaube heißt oft, dass wir den ersten Schritt machen, bevor Gott den zweiten zeigt. Es geht einfach, Gott zu vertrauen. Wenn Gott uns was sagt, wir müssen die ersten Schritte tun. Wir merken auch, wie Gott, wenn wir bei Josua sind und als sie den Jordan gehen wollten, Gott hat erst mal gesagt, die Priester sollen einfach reingehen im Wasser, oder? Da hat er nicht den Jordan irgendwie, erst wenn die Priester die ersten Schritte gemacht haben, dann hat Gott es gemacht. Und so oft ist es auch mit uns. Das ist Glauben. Gott erwartet, dass wir auf ihn vertrauen und auch so nach seinem Wort handeln. Und wir wissen, dass Gott hat uns alles zur Verfügung gestellt, was wir zur Verfügung gestellt, dass wir in seinen Werken wandeln, oder? Gott hat mir den Lungen zur Verfügung gestellt. Er gibt mir den Oxygen, also weißt, Luft, Sauerstoff, sorry, ja. Genau, er hat mir alles zur Verfügung gestellt. Versteht ihr? Ich habe alles. Und so ist das auch im Geistlichen, sagt uns in Epheser 2,10. Wir müssen nur er hat diese guten Werke schon vorbereitet, wir müssen nur in diese Werke wandeln, oder? Sie sind da. Ich muss mir überlegen, was muss ich tun jetzt, um gute Werke zu tun? Sie sind da. Wir müssen nur kennen, was Gott vorbereitet hat. Wir müssen in diese Werke wandeln. Gott gab auch seinen Geist, er gab mir seinen Geist und seine Kraft, dass wir diese Werke vollbringen können. Denn Gott ist es, der euch sowohl das Wollen als auch das Vollbringen wirkt nach seinem Wohlgefallen. Versteht ihr? Es ist nicht so schwer. Es ist nicht so schwer, oder? Es ist wie Atmen. Ne? Nur geistlich. Es ist wie Atmen, nur geistlich. So. Kennt ihr den Film Glaube ist tot? Es gibt ja Gott ist tot, so ein, zwei, drei Teile. Glaube ist tot, kennt ihr nicht? Ich gebe euch ein Filmreview jetzt. wurde von Wohlstand Entertainment gemacht. Läuft jeden Sonntag in einige ausgewählte Kinos namen Kirchen und Gemeinden. Die Geschichte handelt von billiger Gnade, die den Zuschauer unterhält, deren Ohren kitzelt und ihnen nur gute Gefühle bereitet. Er verspricht eine Rettung, die nichts kostet und dass man sein Leben unbesorgt weiterleben kann wie davor. Es handelt von einer Art Glauben, der aber nicht gesetzlich sein sollte. Deswegen will der Film mit keinerlei Werke zu tun haben. Er verspricht den Zuschauer alle Wohlstand in Welt und den Himmel obendrauf. Aber am Ende kann die Geschichte nichts halten, was sie verspricht. Es gibt kein Happy End. Sie endet mit einem schlechten Ende namens ewige Höhle. Also den habe ich erfunden natürlich. Ich habe dieses Brief unterrichtet für die Studenten und es war mir wichtig, weil für die natürlich einfach so ein bisschen bildhaft zu zeigen, wie oft Glauben in manche Kirchen praktiziert und wie oft sagen wir, ich bin neu geboren, ich bin ein Christ und unser Leben, wenn wir zurückschauen, keine Spuren richtiger christlich, also so Werke hinterlässt, nichts, keine Glaubenswerke. Und oft sagen wir, hey, richte mich nicht oder irgendwas. Also wir sind sehr, sehr, also niemand soll uns richten und wir wollen niemand, dass niemand irgendwas sagt über uns. Aber ich wünsche mir für uns und für diese Gemeinde und für uns alle, dass wir, so wie Josua damals proklamieren können, wir, unsere Häuser und unsere Gemeinde oder Gemeinden wollen den Herrn dienen. Im Vollvertrauen und auf ihm gehorchen. Versteht ihr? Es ist meine Entscheidung, ob ich leben will oder nicht. Wir wollen einen lebendigen Glauben haben, einen Glauben, der sichtbar ist durch die Werke, einen Glauben, der einen Unterschied machen wird in unser Leben und das Leben von anderen. Wollen wir, oder? Wir wollen, dass das Leben einen Unterschied macht. Wir wollen auch einen Unterschied machen in das Leben anderer. Wir wollen auf diesem Weg des Glaubens wandeln, bis Jesus wiederkommt oder bis wir zu ihm gehen. Amen. Das wünsche ich mir für uns allen. So wie ich jetzt euch sehe und ihr so schön lächelt, aber ins geht das mal tun. Es tut gut, der Gesundheit. So will ich euch auch im Himmel sehen, versteht ihr? Und dass ihr mich im Himmel seht, also dass wir da ankommen, dass wir dort sind, das wünsche ich mir von ganzem Herzen. Und natürlich, wir haben diese Gewissheit des Heils, aber ich kann mich entscheiden, oder? Also natürlich wäre das eine blöde Entscheidung, mir mein Leben zu nehmen, das wäre das aller, das gehört mir sowieso nicht, das gehört Jesus. Wenn ihr aufstehen wollt, das wäre gut, dass wir Zeit des Gebets haben. Und wenn du denkst, dass Gott zu dir gesprochen hat und dass du vielleicht einfach zu Gott zurückreden willst, du kannst es einfach in dieser Zeit tun. Einfach, keine Ahnung, Gott loben oder Gott preisen oder Gott einfach bitten, dass er deinen Glauben hilft. Versteht ihr, als diesen Menschen zu Jesus kam und er hatte ein kleines Kind und da sagte Jesus, glaubst du? Und er sagte, ich glaube, hilf meinem Glauben. Gott hilft unserem Glauben, versteht ihr? Also wir können einfach beten, dass unser Glauben wächst und deswegen sind wir auch hier auf diesem Weg, deswegen treffen wir uns an die Gemeinde, dass wir wachsen im Glauben, oder? Amen.